Liebe Zuhörer, es ist uns als Missionswerk Mitternachtsruf eine große Freude, Sie zu unserer heutigen Sendung begrüßen zu dürfen. Sie werden gleich eine Botschaft von Marcel Malgo hören, doch vorher hören Sie eine kurze Schriftlesung sowie ein Männerchorlied. Möge unser treuer Gott und Vater Sie durch diese Botschaft ermutigen und neu stärken. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wir haben heute Morgen die Freude, dass uns Marcel Malgo die Botschaft weitergeben wird. Und sein Thema lautet: Der Blick in die Zukunft ist der Blick für die Gegenwart. Und ich möchte jetzt die Schriftlesung vornehmen. Ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Und zwar Sprüche 3, Vers 5 bis 7. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken.
Niemand handelt wie Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Wir haben heute das angekündigte Thema und ich denke, es hat vielleicht für einige ein bisschen interessant getönt. Das heißt, dass sie dachten, was wird das wohl sein? Der Blick in die Zukunft ist der Blick für die Gegenwart. Ich möchte Ihnen verraten, dass es um eine ganz simple, einfache geistliche Wahrheit geht. Eine Wahrheit, die dann offensichtlich wird, wenn man das Thema in einer bestimmten Betonung ausspricht. Ich mache das jetzt. Der Blick in die Zukunft ist der Blick für die Gegenwart. Und ich denke, vielleicht haben Sie es einigermaßen gemerkt, worum es geht. Ich sage es in einem Satz. Es geht heute um nichts anderes, als dass wir alle immer dann, wenn wir in die Zukunft blicken, dies nicht tun, ohne gleichzeitig einen nüchternen, vielleicht sogar kritischen Blick auf die Gegenwart zu werfen. Auf die Gegenwart, das bedeutet Ihr persönliches, jetziges, gegenwärtiges Leben. Wir fangen an mit einem Text aus dem 1. Timotheusbrief. Ich lese Ihnen den Text vor, Sie dürfen ihn gerne aufschlagen. 1. Timotheus 4, Vers 8. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nütze, da sie die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens hat. Vielleicht hier die Elberfelder Übersetzung. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat. Des jetzigen und des zukünftigen. In diesem Bibelwort wird in einem Atemzug Gegenwart und Zukunft genannt. Es wird hier über das Leben gesprochen oder über die Verheißung des Lebens. Aber so wird hier erklärt, dieses Leben hat sowohl zu tun mit der Gegenwart als auch mit der Zukunft. Hier haben wir schon etwas von unserem Thema. Der Blick in die Zukunft ist der Blick für die Gegenwart vor uns. Denn nochmals, es geht hier um beides, um Zukunft und Gegenwart. Erste Frage, was ist jetzt wichtiger? Zukunft oder Gegenwart? Was ist wichtiger? Das, was kommt oder das, was ist? Ich denke, das eine soll das andere nicht verdrängen. Das müssen wir uns ganz kurz vor Augen führen, dass die Bibel das lehrt. Zum Beispiel warnt Paulus eindrücklich davor, nicht zu fest auf die Gegenwart gerichtet zu sein. Ich denke, Sie kennen alle das Wort, das er den Korinthern schreibt. Hoffen wir allein in diesem Leben, also in der Gegenwart, auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Das ist 1. Korinther 15, Vers 19. Aber auch das Umgekehrte ist der Fall. Wer sich hier auf Erden in unnüchterer Weise schon halb im Himmel oder sogar im tausendjährigen Reich wähnt, und solche Christen gibt es, die denken, sie sind im tausendjährigen Reich. Wer in schwärmerischer Weise denkt, die Zukunft sei schon angebrochen, handelt ebenso verkehrt. Und das ist nichts Neues unter der Sonne. Schon damals, in der Zeit der Apostel, wiederum Paulus, er schreibt in Thessalonicher, wir bitten euch, Brüder, betreffs der Wiederkunft, ja, der Zukunft, könnte man sagen, der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch eine Rede, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Herrn schon da. Niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise. Ich denke, das ist eine klare Aussage der Heiligen Schrift. Also, die Balance zwischen diesen zwei Dingen ist wichtig. Einerseits darf man nicht die Gegenwart zulasten der Zukunft überbewerten. Andererseits soll auch die Zukunft nicht einen Platz einnehmen, der ihr nicht gebührt. Jetzt möchte ich versuchen, mit drei Beispielen aus der Heiligen Schrift dieses Thema, der Blick in die Zukunft ist der Blick für die Gegenwart, kurz zu illustrieren. Ja, es geht also noch nicht besonders um das Persönliche, was ich Ihnen gerne nachher mitgeben möchte, sondern einfach mal das Thema umschreiben, illustrieren, ein bisschen erklären, mit Hilfe dieser Beispiele. Fangen wir erstens mit einem ganz grundsätzlichen Tatsache an. Die Bibel sagt in Jesaja 45, Vers 11, so spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer, wegen der Zukunft befraget mich. Eine Aussage, die wir alle kennen. Gott sagt, wegen der Zukunft befraget mich. 8 Verse weiter lesen wir dann, dass die Schlachtübersetzung, ich, der Herr, rede. Hier erkennen wir in einfacher Weise unser Thema. Der Blick in die Zukunft ist der Blick für die Gegenwart. Gott sagt selbst wegen der Zukunft, befragt mich und dann sagt er, ich, der Herr, rede. Wer die Zukunft verstehen will und was ich Ihnen jetzt sage, das ist natürlich ABC, das wissen Sie, das kennen Sie. Nur, vielleicht müssen wir es neu zu Herzen nehmen. Wer die Zukunft verstehen will, wer etwas darüber wissen möchte, wer seinen Blick konzentriert, in das, auf das richten will, was kommt, der muss mehr denn je seinen Blick auch konzentriert auf die Gegenwart richten. Eine Gegenwart, die geprägt ist vom Reden Gottes. Meine Brüder und Schwestern, das finde ich so wichtig. Das ist zwar ABC, aber das müssen Sie sich neu zu Herzen nehmen. Jetzt, heute redet Gott. Jetzt offenbart er sich durch sein Wort. Heute spricht er zu unseren Herzen. Und darauf müssen wir uns konzentrieren, um die Zukunft zu verstehen. Wegen der Zukunft befragt mich, sagt Gott. Und dann sagt er, ich rede. Ich rede. Das ist Gegenwart. Gottes Reden ist Gegenwart. Petrus sagt, 2. Petrus 1, Vers 19, wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort und ihr tut wohl darauf zu achten, als auf ein Licht, das in einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. In diesem Wort sind Gegenwart und Zukunft in einem Atemzug werden sie erwähnt. Es ist die Rede über das prophetische Wort. Das ist Zukunft. Und dann, auf welches wir achten sollen, wir auf ein Licht. Das ist Gegenwart. Ja? Ja, wir haben das prophetische Wort. Aber wir müssen darauf achten. Gott redet heute. So werden wir die Zukunft verstehen. Eine ganz einfache Sache, aber vielleicht gut, wenn wir es neu zu Herzen nehmen. Ein zweites Beispiel, einfach zur Illustration für dieses Thema. Gott, der Herr, sagt wiederum selbst durch Jesaja, Jesaja 43, Vers 19, siehe, ich will etwas Neues tun. Jetzt wird es hervorsprossen. Ich will etwas Neues tun. Zukunft. Und nun kommt die Gegenwart. Jetzt, in diesem Augenblick soll es hervorsprossen. Das ist eine bemerkenswerte Aussage. Weil Zukunft und Gegenwart hier sozusagen eng miteinander verknüpft sind. Gott sagt, ich will etwas Neues tun und gleichzeitig jetzt wird es hervorsprossen. Das bedeutet praktisch, dass Gott eine gegebene Verheißung wohl irgendwann erfüllen wird. Es ist Zukunft. Es hat mit Zukunft zu tun. Die Verheißung muss sich ja noch erfüllen. Aber gleichzeitig kann sie sich jetzt, in diesem Moment erfüllen. Wir denken manchmal über Verheißungen Gottes als über etwas, was irgendwann einmal kommen wird. Wir lesen das, wir glauben dem, wir freuen uns, wir danken dafür und denken, der Herr wird das irgendwann tun. Ja, er wird es irgendwann tun, aber er kann es jetzt, in diesem Augenblick tun. Verliert nie den Glauben an Wunder in diesem Sinne, dass Gott ein Wort, das er ausspricht, im selben Augenblick erfüllen kann. Das tut er heute auch noch. Wir müssen nicht immer alles auf die lange Bahn schieben und denken, das kommt noch. Ja, Gott sagt, ich will etwas Neues tun. Aber gleichzeitig sagt er, jetzt wird das hervorsprossen. Sollten wir ganz neu zu Herzen nehmen und glauben, es ist für Gott den Herrn, der ja nicht in der Zeit lebt. Der lebt ja nicht in der beschränkten Zeit, begrenzten Zeit, sondern in der Ewigkeit. Es ist für ihn kein Unterschied, ob er eine Verheißung irgendwann oder sofort in Erfüllung gehen lässt. Noch ein drittes Beispiel. Und hier geht es mir um Israel. Israel hat eine Zukunft. Sind Sie mit mir einig, ja? Israels Zukunft ist einerseits schwer, andererseits ist sie wunderbar. Zum Beispiel Jeremia sagt, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen will, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und es in ihren Sinn schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also ich denke, wie ich das verstehe, spricht Jeremia hier über das, was Paulus in Römer 11 beschreibt, Vers 25 und 26. Ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht selbst klug dünket, dass Israel zum Teil verstocken widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird und also ganz Israel gerettet werde, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Das sind gewaltige Worte. Es gibt mehr solche Aussagen in Bezug auf Israel. das wird sich erfüllen. Ich habe heute Morgen noch ein Wort dazu gelesen in einer Andacht, auch aus dem Buch Jesaja, wo es heißt, Jesaja 45, 25, im Herrn wird gerecht werden Israels ganzes Geschlecht. Das wird sich erfüllen. Das ist Zukunft Israels. Unter anderem, die Zukunft sieht auch anders aus, aber das ist herrliche Zukunft Israels. Fragen Sie mich nicht, wie das geschieht. Kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber es steht geschrieben, das ist Zukunft Israels. Gott wird das tun. Jeremia hat es gesagt, Jesaja hat es gesagt, Paulus lehrt das, es wird einwandfrei bezeugt, Gott kommt mit Israel zu seinem Ziel. Trotzdem und gerade deshalb gilt hier mehr denn je unser Thema, der Blick in die Zukunft Israels, ist der Blick für die Gegenwart. Ja, was meine ich damit? Sehen Sie, wer sich mit der Zukunft Israels beschäftigt, und das tun wir ja hier in unserem Werk viel, der kommt nicht um die Gegenwart umhin. Was nützt es, wenn ich sage, wunderbar, Gott kommt mit Israel zum Ziel, da steht es ja geschrieben im Alten Testament, Paulus lehrt das, das Beste kommt noch Israel, glaubt das, was nützt das? Wenn ich nicht jetzt, heute, blicke auf und in die Gegenwart, wie es Israel geht. Wenn wir nur jetzt die Zukunft betrachten, das, was kommt, das ist fantastisch. Wenn wir jetzt die Gegenwart betrachten, in Bezug auf Israel, was sehen wir? Es geht Israel schlecht. Es geht ihnen schlecht. Sie sind von Feinden umgeben, sie sind einsam, sie sind nach wie vor der Prügelknabe der Welt und sie leiden einen Wassermangel. Das sind einfach Fakten. Nun kann ich hingehen und sagen, oh, ihr lieben Juden, tragt es mannhaft, das Beste kommt doch. Was nützt das? Hier muss der Blick in die Zukunft, so herrlich er sein wird für Israel, muss zurückreflektieren in die Gegenwart. Und ich muss mich fragen, ja Moment, wie geht es Israel heute? Und wissen Sie, genauso wie die Bibel klare Aussagen hat in Bezug auf die Zukunft Israels, spricht die Bibel ganz klar über die Gegenwart Israels. Und Freddy Peter hat mir da schon was vorweggenommen. Wunderbar. Dann habt ihr es schon im Herzen. Was müssen wir tun? Was muss die Gemeinde Jesu tun? Was braucht Israel heute? Schon x Jahre wird das verkündigt. Schon durch meinen Vater wurde das verkündigt in alle Einzelheiten. Und ich sage es Ihnen heute einfach einmal ganz neu. Israel braucht Christen, die in der Gegenwart leben, die das jetzt erkennen, die das heute berücksichtigen. Und darüber spricht die Bibel genauso oft wie über die Zukunft Israels. Eben, zum Beispiel Jesaja 40, Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet freundlich mit Jerusalem. Oder Psalm 122, Vers 6, betet für den Frieden Jerusalems. Wissen Sie was? Diese Worte stehen in der Gegenwart. Stehen in der Gegenwart. Sind jetzt hochaktuell, mehr denn je. Jetzt müssen Sie Israel trösten. Jetzt müssen Sie mit der so gebeutelten und geschundenen Stadt Jerusalem freundlich reden. Jetzt müssen Sie um den Frieden Jerusalems beten. Sehen Sie die Zukunft? Also einerseits ist es uns Angst und Bange, wenn Sie die Bibel lesen. Was wird alles kommen? Schrecklich, was alles kommen wird über Israel. Da könnten wir sagen, ja Herr, da steht es ja geschrieben, das ist die Zukunft Israels, was sollen wir noch tun? Andererseits können wir sagen, ja Herr, Halleluja, hier steht es geschrieben, du kommst mit deinem Volke zum Ziel. Und da können wir unsere Arme verschränken und sagen, alles kommt gut, alles kommt gut. Nein, Gott hat gesprochen über die Zukunft Israels, klipp und klar. Das Negative und das Positive. Aber Gott spricht auch über die Gegenwart Israels und fordert uns auf, in der Gegenwart zu leben. Also, blicken Sie in die Zukunft. Freuen Sie sich über das, was kommt für Israel. Aber gehen Sie zurück und blicken Sie in die Gegenwart. Das muss zurückreflektieren, dieser Zukunftsblick. Und Sie müssen ganz nüchtern jetzt das Jetzt betrachten, das Heute. Wie geht das diesem Volk? Deshalb sollten Sie nach Israel kommen, wenn Sie das nötige Kleingeld haben. Das ist der einzige Grund, um nicht zu gehen. Ja, und vielleicht körperliche Anfechtungen, das kann es geben. Aber wenn Sie Geld genug haben, warum gehen Sie nicht? Das ist ganz einfach. Also, das einfach als Beispiel Israel, einfach illustrativ, was ich mit dem Thema sagen möchte. Der Blick in die Zukunft ist der Blick für die Gegenwart. Seien Sie nüchtern, nüchtern, ganz nüchtern. Freuen Sie sich über die Zukunft Israels, aber seien Sie nüchtern, blicken Sie auf die Gegenwart. Was ist heute los? Genug dieser Beispiele. Ich hoffe, wir haben es verstanden, dass wir immer dann, wenn wir in die Zukunft blicken, dies nicht tun dürfen, ohne gleichzeitig einen nüchternen Blick für die Gegenwart zu haben. Deshalb habe ich dieses Anfangswort gewählt. 1. Timotheus 4, Vers 8. Die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Vergessen Sie das nicht. Jetzt eine wichtige Frage. Was bedeutet dieser Satz, dieses Thema, der Blick in die Zukunft ist der Blick für die Gegenwart. Was bedeutet das für Sie und für mich heute persönlich, ganz persönlich? Nun, was ist unsere Zukunft? Was? Das ist klar, oder? Nach was halten wir Ausschau? Nach dem Urlaub? Nein. Mit welchem kommenden Ereignis müssen sich Christen beschäftigen? Mit dem Namenstag? Nein. Mit dem ewigen Leben, mit unserer Vereinigung mit Jesus, mit unserem himmlischen Haus, mit der Entrückung. Das ist klar. Das muss ich nicht näher betonen. Nun werde ich Ihnen Folgendes sagen, gerade hier. In Bezug auf diese gewaltige Zukunftshoffnung, Zukunftserwartung, ist dieses Thema, das wir heute haben, brandaktuell. Der Blick in die Zukunft ist der Blick für die Gegenwart. Und ich glaube, dass es Christen gibt, das möchte ich nicht pauschal sagen und als ein Urteil, aber ich glaube, es gibt Christen, die vergessen das. Die blicken in die Zukunft und sie blicken wieder in die Zukunft und sie reden nur über die Zukunft und ihr Blick ist nur in die Zukunft gerichtet und ihr Leben fängt an, einen verkehrten Kurs zu nehmen. Unnüchternheit. Wichtige Dinge des Lebens versäumen sie. Ich möchte versuchen, Ihnen mit drei Grundwahrheiten über die Endzeit, also so drei kleine Unterthemen, möchte ich versuchen, Ihnen zu zeigen, wie enorm wichtig es ist, hier in Bezug auf unsere Zukunft den Blick zwar zu richten in die Zukunft, aber nicht ohne, dass sie immer wieder den Blick für die Gegenwart bekommen, für das Jetzt, das Heute, ihr persönliches Leben. Drei Punkte. Erstens das Ende aller Dinge. Zweitens das Kommen des Antichristen. Und drittens das ewige Leben. Das sind drei Dinge, die haben zu tun mit unserer Zukunft. Das Ende aller Dinge, das Kommen des Antichristen, das ewige Leben. Erstens, das Ende aller Dinge. Petrus spricht darüber in seinem ersten Brief. Er spricht über das Ende aller Dinge. Jetzt hören Sie zu oder lesen Sie mit, wie er das macht. Hier ist unser Thema hochaktuell. 1. Petrus 4, Vers 7. Petrus schreibt, es ist aber nahegekommen, das Ende alle Dinge, so seid nun verständig und nüchtern zum Gebet. Ja, diese Aussage ist bekannt. Die ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Aber ich muss sie heute, und ich möchte sie heute erwähnen. Einerseits wird hier ganz klar auf die Zukunft gewiesen. Eine Zukunft, die immer deutlicher ist. Das Ende aller Dinge ist gekommen, sagt Petrus. Andererseits spricht er hier ganz nüchtern und sachlich über die Gegenwart. Er sagt, so seid nun verständig und nüchtern zum Gebet. Petrus lehrt ohne Umschweife das nahende Ende, lenkt aber dabei gleichzeitig die Augen seiner Leser zurück auf eines der wichtigsten Dinge der Gegenwart, das Gebet. Oh, was hat es in der Kirche, der Gemeinde Jesu, abstrakte Dinge gegeben, wo Menschen genau das Gegenteil taten. Man hat die Zukunft erwartet. Man hat sich dieses Wort vor Augen geführt. Man hat gesagt, das Ende aller Dinge kommt. Was hat man gemacht? Man ist auf einen Berg gestiegen. mit weißen Kleidern an und hat gedacht, hier oben warten wir, bis Jesus kommt. Man hat sich ein Datum ausgerechnet. Die Bibel lehrt etwas ganz anderes. Die Bibel sagt, blickt in die Zukunft. Blickt in die Zukunft, aber nicht ohne, dass dieser Blick zurückreflektiert wird in die Gegenwart, die nüchterne Gegenwart, das heute. Petrus sagt es so klar, das Ende aller Dinge ist gekommen, nehmt euch das zu Herzen, das ist Zukunft. Aber, sagt er, zurück zur Gegenwart. Ihr müsst jetzt beten, mehr denn je, weil das Ende aller Dinge gekommen ist, seid deshalb mehr denn je verständig und nüchtern zum Gebet. Und wahrhaftig, es ist ganz klar, das ist mir sehr neu geworden, auch für mein persönliches Leben, die Zukunft, das Wesen der letzten Tage, in der wir stehen, unsere Vereinigung mit Christus, die Entrückung, können schlussendlich nur die erfassen, die ein intensives Gebetsleben führen. Das müssen Sie sich zu Herzen nehmen. Jakobus sagt, in Jakobus 5, Vers 8, geduldet auch ihr euch, stärket eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Geduldet auch ihr euch, stärket eure Herzen, die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Ja, wie können wir unsere Herzen im Blick auf das baldige Kommen des Herrn stärken? Wie? Wie? Indem ich nur rede über das Kommen Jesu? Indem ich durchwegs jeden Tag nur in die Zukunft blicke? Ja, wir müssen uns mit der Zukunft beschäftigen. Aber ich stärke mein Herz im Blick auf diese Zukunft einzig und allein durch das Gespräch, das Reden mit dem himmlischen Vater, durch das Suchen seines Angesichtes, durch Gebet und durch Forschen der Schrift, durch Lesen der Schrift. Gott redet zu mir. So eine klare Andeutung hier in der Bibel. Stärket eure Herzen auf die Wiederkunft Jesu Christi. Seid doch nicht unnüchtern. Verkriecht euch doch nicht in eine Ecke und denkt, der Herr wird mich hier holen. Nein, seid nüchtern. Betet. Betet. Ringt. Sucht den Allmächtigen. Seid nüchtern. Freut euch auf die Zukunft. Richtet euren Blick auf die Zukunft. Erwartet Jesus. Erwartet die Entrückung. Aber betet. Das ist Gegenwart. Ich frage Sie, ist Ihr Blick in die Zukunft auch der Blick für die Gegenwart? Sind Sie ein Beter? Geht Ihre Zukunftserwartung gepaart mit Gebet? Blicken Sie in die Zukunft, indem Sie gleichzeitig einen Blick für das Wichtigste der Gegenwart haben, das Gebet? Jesus hat in Matthäus 26, 41 gesagt, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Ich denke, diese Aussage trifft mir denn je zu, auch für die heutige Endzeit. Wachet und betet. Nehmen wir es doch heute neu zu Herzen. Wir können nicht über unsere herrliche Zukunft reden, über sie nachsinnen, ohne stetes Gebet. Deshalb haben wir schwarmgeistige Entwicklungen in der Gemeinde Jesu. Entschuldigung, dass ich das sage. Es ist so. Weil man sich richtet auf diese eine Sache. Weil man ganz unnüchtern wird. Weil man nicht mehr mit zwei Beinen auf dieser Erde steht. Sie kennen doch den Ausspruch von Martin Luther. Ich bin zwar nicht ganz einverstanden damit, aber er hat gesagt, wenn er wüsste, dass morgen Jesus kommt, würde er heute einen Apfelbaum pflanzen, hat er gesagt. Nun, wenn ich wüsste, dass er morgen käme, ich würde keinen Apfelbaum mehr pflanzen. Warum die Arbeit? Das war meine Reaktion, als ich das zum ersten Mal hörte. Aber es sagt so viel aus, dieser Mann war gerichtet auf die Ewigkeit, auf die Tatsache, Christus kommt wieder. Das war unter anderem, was er auch erleben durfte, sehen durfte, nicht nur die Rechtfertigung durch den Glauben, das war ja seine große Botschaft, auch Jesus kommt wieder. Er hat sich mit der Zukunft beschäftigt, aber gleichzeitig war er sehr nüchtern. Wir können nicht über Zukunft reden, über das, was kommt, ohne stetes Gebet. Hier gilt mehr denn je, der Blick in die Zukunft ist der Blick für die Gegenwart. Und vielleicht darf ich es so sagen, eine undurchsichtige Zukunft wird transparent durch Gebet, auch in Ihrem Leben. So, zweitens, das Kommen des Antichristen. Heute wird oft über den Antichristen als über etwas rein Zukünftiges gesprochen. Was sagt aber die Bibel? 1. Johannes 2, Vers 18. Johannes sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun viele Antichristen gekommen. Johannes lehrt hier eindeutig, dass der Antichrist in der Zukunft kommen wird. Das ist Zukunft. Gleichzeitig weist er auch eindeutig hin auf die Gegenwart, indem er sagt, aber es sind schon viele Antichristen gekommen. Also auch hier, der Blick in die Zukunft ist der Blick für die Gegenwart. Ich weiß, dass der Antichrist kommen wird. Das sagt die Bibel. Aber ich weiß, aufgrund der Heiligen Schrift, dass er bereits da ist. Viele Antichristen, der Geist des Antichristen. Würden Christen das beherzigen, mehr beherzigen, dann würden sie eher Gefahren und Missstände in ihrer Mitte erkennen. Wissen Sie, weil man heute die Lehre über den Antichristen immer in die Zukunft verbannt, herrscht mancherorts eine gefährliche Gleichgültigkeit. Man sieht nicht, dass der Antichrist da ist, manchmal inmitten von örtlichen Gemeinden, dass er da ist. Laodicea wird verglichen mit der Gemeinde der Endzeit. Zu Laodicea sagt der Herr, du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und bedarf nichts und du weißt nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Offenbarung 3, Vers 17. Wie ist es möglich, dass so eine fatale, irrige Meinung in einer lokalen Gemeinde oder sagen wir in der weltweiten Gemeinde Jesu vorherrschen kann? Wie kann es so weit kommen? Unter anderem deshalb, weil man vorhandene Missstände nicht sehen will. Solche sind zwar da, aber man schiebt sie auf die Seite, ignoriert sie. Der Antichrist kommt ja erst, wenn wir weg sind. Wunderbar. Mit dem haben wir gar nichts zu tun. Das ist Zukunft. Das sagt die Bibel. Den sehen wir gar nicht. Der ist nicht da. Der hat heute nichts zu sagen. Und Johannes sagt, es sind viele Antichristen schon gekommen. Über die Söhne Elis, Eli der Priester, ja, im Alten Testament, heißt es in 1. Samuel 2, Vers 17, die Sünde der jungen Männer, das waren Priester, ja, war sehr groß vor dem Herrn. Denn die Männer verachteten die Opfergabe des Herrn. Die Sünde der jungen Männer, der Priestersöhne, war sehr groß vor dem Herrn. Damals waren gewaltige Missstände. Ich habe das gelesen, das ist entsetzlich, was die alles getrieben haben. Ja, war jetzt der Vater Eli, der Hohepriester, war er darüber bekümmert? Hat das ihm leid getan? Hat er diese Dinge sehen wollen und hat er Buße getan? Er hat seine Söhne ermahnt, hat er gemacht, aber halbherzig, halbherzig. Und dann ist ein Mann Gottes zu ihm gekommen und er sagte zu ihm, so spricht der Herr, habe ich mich nicht deines Vaters Hause offenbart, als sie noch beim Hause des Pharao in Ägypten waren. Ja, ihn habe ich mir das selbst vor allen Stämmen Israels zum Priester erwählt, dass er auf meinem Altar Opfer, Räucherwerk anzünde und das Ephod vor mir trage. Ich habe dem Hause deines Vaters alle Feueropfer der Kinder Israels gegeben. Warum tretet ihr denn aus lauter Bosheit meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich verordnet habe, mit Füßen. Und du ehrst deine Söhne mehr als mich. Das ist es. Du ehrst deine Söhne mehr als mich. 1. Samuel 2, 27 bis 29. Es ist ganz offensichtlich, da kann man nicht umhinreden, dass Eli damals nicht voll erkannte, wie traurig es um den Priesterdienst in Israel stand. Sonst hätte er seine Söhne mächtig in Zucht genommen. Aber Gott sagte ihm, Eli, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Und das bewies, dass Eli in einer überaus lebensgefährlichen Gleichgültigkeit verkehrte. Und ich denke, ohne jetzt das pauschal sagen zu wollen, das ist die Not vielleicht in manchen Gemeinden. Man will nicht sehen, dass der Geist des Antichristen da ist. Nein, das ist Zukunft, mit dem haben wir nichts zu tun. Aber er ist da. Und man spricht wie Laodicea. Ich bin reich. Ich habe Überfluss. Ich bedarf nichts. Uns geht es gut. Wir stehen gerade und recht vor dem Herrn. Unser Weg ist gut. Und man merkt nicht, Gott sagt es zu Laodicea, dass alles daneben liegt. Dass man auf einem verkehrten Weg ist. Und das ist eine große Gefahr. 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Christus steht vor seiner Wiederkunft. Glauben Sie das? Ja. Das ist Zukunft. Das kann sich jeden Moment erfüllen. Die Frage ist aber, wie wir heute leben. Wie sieht es jetzt in der Gegenwart aus? Sind wir Christen, die einerseits einen frohen Blick richten in die Zukunft, der wir entgegengehen, aber nicht ohne, dass wir gleichzeitig einen nüchternen Blick in die Gegenwart richten? Sind wir Christen, die sich freuen auf das, was kommt, aber nicht ohne, dass wir uns besinnen auf das, was jetzt ist? Zu Laodicea wurde gesagt, ich rate dir von mir, Augensalbe zu kaufen. Warum das? Das ist sehr interessant. Ich rate dir von mir, Augensalbe zu kaufen, um deine Augen zu salben, damit du sehest. Sehen Sie, darum geht es. Sehen, die Tatsachen sehen, wie es wirklich ist. Das wurde Laodicea unter anderem geraten. Gott sagt, sieh doch deine große Not und dein Elend. Sieh es doch. Bitte streng dich an, um es sehen zu wollen. Erkenne, wie es um dich steht, ehe es zu spät ist. Derselben Gemeinde wird ja gesagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hören wird und öffnen wird, zu dem werde ich eingehen, das Abendmahl mit ihm halten. Merkwürdig, das wird dieser Gemeinde gesagt, als einzige dieser sieben Gemeinden. Der Ruf, ich komme, ich stehe vor der Tür. Die Gemeinde, die sagte, wir haben alles. Der Antichrist ist noch nicht da. Der ist draußen. Das ist Zukunft. Und Gott sagt, du hast nichts. Und ich stehe vor der Tür. Und ich denke, das ist die Not in unserer Zeit. Das sollte man in allen Gemeinden verkünden. Und sagen, Jesus kommt, das ist Zukunft. Aber wie sieht es heute aus in der Gegenwart? Denn der Antichrist ist zwar einerseits Zukunft, aber andererseits ist er erschreckende Gegenwart. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Der Blick in die Zukunft ist der Blick für die Gegenwart. Das tut mir denn je Not. Denn es ist tatsächlich so, wie Johannes es gesagt hat, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Stellt euch vor fast 2000 Jahren hat er das gesagt. Und jetzt? Heute sind wir doch viel weiter. Drittens, und das ist mein letzter Punkt, und ich bitte, dass Sie da noch Ihre ganze Aufmerksamkeit schenken. Das ewige Leben, das ewige Leben, Zukunft. Einmal kam ein junger Mann zu Jesus und stellte ihm bezüglich des zukünftigen ewigen Lebens eine Frage. Sie kennen die Frage, Matthäus 19, Vers 16, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Auf diese Frage erhielt der junge Mann von Jesus unter anderem die Antwort: Willst du in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Matthäus 19, Vers 17. Jesus wies als diesen jungen Mann, der ihn wegen der himmlischen Zukunft befragte, auf die Gegenwart. Willst du in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Willst du die Zukunft in einem hellen Licht sehen, dann konzentriere dich auf die Gegenwart. Willst du Sicherheit für die Zukunft bekommen? Willst du Klarheit über das ewige Leben erhalten? Dann richte deinen Blick ganz fest auf das jetzige Leben. Was treibst du so? Was tust du? Zukunft, Gegenwart. Wir stehen in der Gefahr, dass wir den Leuten die Zukunft predigen. Die Wiederkunft Jesu, der Himmel, die goldenen Straßen, all das Wunderbare. Und es ist klar, wir können nie genug predigen über das, was kommt. Aber wir müssen genauso viel und so oft und so intensiv müssen wir den Blick der Leute richten auf die Gegenwart. Jesus hat es ganz einfach gemacht. Willst du das ewige Leben haben? Willst du Klarheit haben über das, was kommt? Dann blick doch einmal in dich. dein Umfeld, dein jetziges Leben. Halte die Gebote. Gegenwart. Die Gegenwart, auf die Jesus damals diesen jungen Mann verwies, das betraf das Halten der Gebote. Durch darin treu zu sein, würde ihm das zukünftige ewige Leben zur Realität. Nun gibt es aber noch etwas. Und das ist noch wichtiger. Etwas Gegenwartsbezogenes. Das uns, wenn wir es richtig anwenden, das ewige Leben in einem wunderbaren Licht erstrahlen lässt. Auch wieder ein Wort Jesu. Ich lese es Ihnen vor. Ist eine ganz gewaltige Aussage. Johannes 17, Vers 3. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Das ist das hohepriesterliche Gebet. Und Jesus spricht hier zu seinem Vater. Das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen. Der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus. Über wen spricht Jesus hier? Über alle Kinder Gottes. Über all diejenigen, die durch die Gnade des Vaters den Sohn erkennen durften. Jesus sagt ja nur drei Verse weiter, ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, du hast sie mir gegeben. Also Jesus spricht hier über alle Kinder Gottes, die durch die Gnade des Vaters zu Jesus gezogen wurden. Das ist ihr ewiges Leben, sagt er, dass sie dich erkennen und mich. Und das ist hier nun so immens wichtig, dass alle Kinder Gottes dann mit der Herrlichkeit des ewigen Lebens in Berührung kommen, wenn sie Gott, den Vater und Christus erkennen. Wir werden also dann mit unserer herrlichen Zukunft konfrontiert, erfüllt. Es wird klar, wenn wir Jesus erkennen. Ich habe diesen Vers in vielen Übersetzungen gelesen, auch in Büchern, die uns den Urtext näher bringen. Es steht überall, erkennen, das heißt im Sinn von kennen, ja? Nicht im Sinn von anerkennen. Es geht hier nicht um anerkennen, Gott anerkennen, Jesus anerkennen. Es geht hier um Kennen, um das klare Kennen des Herrn, so wie ich einen guten Freund kenne. Anerkannt haben viele Menschen den Herrn, zum Beispiel Matthäus 7. Über diese Menschen hat er jene Worte ausgesprochen. Es werden viele zu mir sagen an jedem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Ich werde zu ihnen sagen, sagt der Herr, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist Matthäus 7, 22, 23. Diese Menschen haben den Herrn anerkannt. Sie sahen etwas Großes. Sie anerkannten seine Gottheit, haben seine Kraft gespürt und erfahren, haben ihn nie persönlich gekannt. Und Jesus sagt, weicht von mir, ich habe euch nie gekannt. Und sie konnten alle Kräfte vorweisen, die es überhaupt gibt. Nein, es geht nicht um Anerkennen. Jesus sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, kennen und mich, Jesus Christus. Das ist das ewige Leben. Also, ewiges Leben ist Jesus kennen. Wenn Sie ihn einmal sehen möchten, wie er ist, müssen Sie ihn kennen. Sein Bild muss Ihnen bekannt sein. Was bedingt das? Dass wir hier, und jetzt komme ich zurück in die Gegenwart, ihn auf Erden kennen, dass schon hier in der Gegenwart unser Bild Jesu bekannt ist, dass wir bereits hier in diesem Leben vertraut werden mit dem Wesen und mit dem Bild des Herrn Jesus Christus. Wie hochaktuell ist hier unser Thema? Der Blick in die Zukunft ist der Blick für die Gegenwart. Hier ist ein klarer Zusammenhang. Im Alten Testament, da war ein Hiob und ein David. Die waren sich bewusst, dass sie einmal in der Lage sein würden, Gott im Himmel zu kennen. Hiob sagt zum Beispiel, ich zitiere das kurz aus Hiob 19, ja, ich werde ihn, den Herrn, für mich sehen. Meine Augen werden ihn sehen, nicht als einen Fremden. Wenn Hiob hier sagt, ich werde ihn sehen, nicht als Fremden, dann bezeugt er, ich kenne ihn. David sagt, Psalm 17, Vers 15, ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Sie können das nachlesen. Diesen Psalm im Zusammenhang wird klar. Er spricht hier nicht über das Aufwachen am Morgen. Er spricht hier über das Aufwachen in der Ewigkeit. Und David sagt, wenn das geschieht, wenn ich meine Augen hier schließe und drüben öffne, werde ich sofort meinen Gott kennen. Das ist er. Hier bekennt es. Warum konnten sie das? Es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach, weil sie hier auf Erden mit ihrem ganzen Herzen getrachtet hatten, den Herrn zu kennen. Hiob, wie fängt das Buch Hiob an? Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war ein ganzer und gerader Mann, der Gott fürchtete und vom Bösen wich. Er sah Gott auf Erden, auch im tiefsten Leid. Und über David wird gesagt, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Auch David hat in seinem Leben getrachtet, Gott zu kennen. Sah ihn. Ich hoffe, Sie verstehen hier den Zusammenhang der Worte. Der Blick in die Zukunft ist der Blick für die Gegenwart. Nach dem Maße, wie Sie hier in der Gegenwart, in diesem Leben danach getrachtet haben, Jesus zu kennen, werden Sie ihn drüben in der Herrlichkeit kennen und erkennen. Das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich denke, dass man hier das viel besprochene, umstrittene, oft wegerklärte, unverstandene und schwierige Wort aus Hebräer 12, 14 zitieren darf. Was steht da? Jagt den Frieden nach mit jedermann unter Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also ich sage Ihnen, da haben Theologen die tollsten Kunstgriffe sich ausgedacht, um das Wort zu entschärfen. Es ist doch nicht möglich, dass wir Jesus nicht sehen, wenn wir drüben sind. Nun, ich glaube, wir werden Jesus alle einmal sehen. Die Frage ist, was werden Sie sehen von ihm? Wissen Sie, wenn ich hier auf Erden einen Freund habe und ich kenne den durch und durch und ich sehe ihn zum Beispiel 30 Jahre nicht mehr, dann werde ich ihn erkennen, auch nach 30 Jahren, weil er mein Freund ist, weil ich Umgang hatte mit ihm. Wenn Sie hier auf Erden eine innige Beziehung haben zu Jesus Christus, Hiob und David, ja? Dann werden Sie sagen können, wenn ich einmal drüben meine Augen öffne, ich werde ihn sehen, ich werde ihn sofort sehen, ich werde ihn in seiner Herrlichkeit sehen. Ich kenne ihn, weil ich ihn hier kannte auf Erden. Die Frage ist, was werden Sie sehen von Jesus? Werden Sie ihn sehen in seiner absoluten Herrlichkeit? Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen, heißt es in der Bibel. Wir können das Wort nicht einfach weg erklären. Ich möchte es so sagen heute, wer hier auf Erden den Herrn spärlich anschaut und ihn deshalb nicht wirklich kennengelernt hat, der wird sicher in der Ewigkeit die Früchte davon pflücken müssen. Wer hier auf Erden in der Gegenwart viel das Bild Jesu gesehen hat, der darf mit David sagen, ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Lassen Sie sich tiefer in die Heiligung führen, dann haben Sie den Blick für die Gegenwart. Und aus dieser Gegenwart dürfen Sie froh in die Zukunft blicken. Der Blick in die Zukunft ist der Blick für die Gegenwart. Fragen wir uns, wie sieht mein Leben jetzt heute aus? Was bewegt mein Herz jetzt in diesem Moment am meisten? Lassen Sie sich nicht täuschen. Es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen unserem Leben hier, Gegenwart, und dem in der Ewigkeit, Zukunft. Jesus hat gesagt, was ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Wie Sie dieses Wort auch verstehen und auslegen, eines ist klar, es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen diesem und dem zukünftigen Leben. Das bezeugt Jesus hier. Das bedeutet in Klartext, der Grad der Herrlichkeit drüben hängt ab vom Grad meiner Heiligkeit hier. Paulus hat gesagt, wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeglicher empfange, was er vermittels des Leibes gewirkt hat, es sei gut oder böse. Wem sagt er das? Christen. Er bezieht sich mit ein. Er sagt, wir alle. Paulus war Christ, durch und durch. Und er sagt, wir alle, die wir Jesus kennen, wiedergeboren sind, werden Rechenschaft ablegen müssen über das, was unser Leben war. Und dann führt er weiter aus, dementsprechend wird dann die Ewigkeit sein. 1. Korinther 3, 11 bis 15. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Christus? Bekehrung, Wiedergeburt. Wenn jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine oder Holz, Heu, Stroh baut, so wird eines jeden Werk offenbar werden. Der Tag wird es klar machen, weil es durchs Feuer offenbar wird. Welche Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleiben, so wird er Lohn empfangen. Sie sind aus im Himmel und werden Lohn empfangen, obendrein. Wird jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Sie sind aus im Himmel und werden Schaden leiden im Himmel. Sie sind gerettet, aber wie durchs Feuer hindurch. Es ist unmissverständlich klar, unser ewiges Leben bei Gott wird dementsprechend herrlich sein, wie wir hier auf Erden mit Christus gelebt haben. So wie sie ihn hier kennen, werden sie ihn drüben kennen. Und umgekehrt. Deshalb ist es unendlich wichtig, diese Wahrheit zu erfassen. Der Blick in die Zukunft ist der Blick für die Gegenwart. Mögen uns diese Worte mehr denn je erfüllen. Lassen Sie sich nicht verführen, indem man Ihnen sagt, dass drüben alles einerlei ist. Stimmt nicht. Jeder von uns wird entsprechend dem die Krone bekommen, was er hier auf Erden gewesen ist. Bei Leibesleben, das sagt Paulus. Und deshalb müssen Sie die Gegenwart betrachten. Blicken Sie in die Zukunft, voller Freude. Der Blick in die Zukunft, der ist Ihnen gegeben. Tun Sie das. Aber nicht ohne zurückzugehen in die Gegenwart. Denn beides hängt unmittelbar miteinander zusammen. Sie können es nicht voneinander scheiden. In der Ewigkeit wird es einmal klar werden. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema »Der Blick in die Zukunft ist der Blick für die Gegenwart«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!